dass einige von euch Angst haben vor der Klausur und immer noch, also haben irgendwie wenig Vorstellung davon, was in der Klausur reinkommt und wie das alles aussieht. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass man vielleicht bisher nicht so viele oder überhaupt gar keine Klausur oder schon mal eine Prüfung an einer Universität gemacht hat. Deswegen ist diese Angst nicht auf Kompetenz bezogen, aus meiner Sicht, sondern eher auf eben diese Ungewissheit. Und deswegen ist auch dieser Tag extra, Klausurvorbereitungssitzung am 2. Februar, um all solche Dinge zu besprechen. Was aber inhaltliche Punkte angeht, da sind ihre Tutoren instruiert, die haben alle bereits eine Auflistung von Fragen, die dort abgefragt werden. Meistens sind Nebenfachstudierende, die nicht wissen, wie dann die Aufgaben in den Teilen Phonetik, Phonologie und Morphologie aussehen. An der Stelle kann ich nur sagen, wenn man die Inhalte hier macht, dann sind für Nebenfachstudierende diese zwei thematischen Blöcke ungefähr, weiß ich nicht, ich würde sagen, ein Grad einfacher strukturiert als das, was wir hier besprechen. Deswegen ist die beste Vorbereitung, ich habe von Frau Wollmann und von Frau Schmidt die Aufgaben noch nicht bekommen, aber ich werde spätestens bis zum 2. Februar die haben. Und deswegen konstruiere ich einfach die ähnliche Aufgabe und die werden wir am 2. Februar hier besprechen, für die Nebenfachstudierenden. Jetzt kann ich aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass diese Aufgaben von Umfang, aber auch von Schwierigkeitsgrad her eine Stufe niedriger sind, als die Aufgabe in denselben Themenblöcken wie für Hauptfachstudierende. Okay? Deswegen, die beste Vorbereitung ist jetzt tatsächlich in den Tutorien reinzugehen und versuchen dort mitzuarbeiten. Heute haben wir ein summierendes Thema, linguistische Typologie heißt das, so wie in der letzten Sitzung, linguistische Pragmatik, werden wir heute natürlich nicht alles, nicht alle Aspekte, das ist auch nicht möglich, der linguistischen Typologie zu besprechen. Was wir aber heute machen, sind eben so eine Idee zu bekommen, was dahinter steckt. Vielleicht kurzer Verknüpfung doch zu dem, was ich vorhin gesagt habe mit den Klausuren. Das kann ich auch vielleicht gleich verraten. Das höchste Benotungskriterium hier in diesem Modul, aber auch generell an einer Hochschule, ist die Form des präzisen Ausdrückens. Also wie beschreibe ich die Dinge möglichst präzise? Und das ist eigentlich das, was Wissenschaft macht. Man kann auch alltäglich dieselben Dinge, Sachlagen, Ereignisse beschreiben, aber die Wissenschaft, egal welche, naturwissenschaftliche, geisteswissenschaftliche, hat ein bestimmtes Apparat, um dasselbe zu tun und hat Anspruch darauf, dass mit diesem Apparat diese Ereignisse präziser beschrieben werden. Wir nennen das Metasprache oder linguistische Begriffe oder wissenschaftliche Begriffe oder Metasprache. Das ist das höchste Benotungskriterium in einer Klausur. Ja? Das heißt, es geht nicht nur darum, dass man richtige Antwort gibt, sondern auch darum, in welcher Sprache man diese Antwort gibt. Das ist so eine der wichtigsten Merkmale, sich als Wissenschaftler oder wissenschaftlich Arbeitender zu nennen und nicht einfach begabter Mensch, der Ahnung von den Ideen, von den Sachen hat. Und deswegen ist das, was ich in der letzten Sitzung, aber auch heute versuchen werde, sind eben die Ideen, die man in der linguistischen Typologie vertritt, auch anhand von einigen grundlegenden Begriffen anzubieten. Und das Wichtigste ist an der Stelle nicht jetzt von heute anzufangen, irgendwie Komparatistik bester Schule zu betreiben, sondern tatsächlich anzufangen, die Dinge, die man bereits mal gehört hat oder mit denen man bereits zu tun hatte, in eine neue Sprache zu übersetzen. Es gibt Kollegen hier in der Soziologie, die das zweite Alphabetisierung nennen. Jeder von uns ist alphabetisiert von der Schule aus, aber die meinen, wenn man an einer Universität kommt, wird man nochmal alphabetisiert. Und damit meinen nicht einfach so eine Schrift zu lernen, sondern damit meinen sie eben das Instrumentarium eines Wissenschaftlers, präzise Dinge zu beschreiben. Ja, es gibt auch so einen Trend, jetzt alles wird Wert darauf gelegt, dass man Englisch, also auf Englisch alles stellt. Und ich habe neulich auch einen Kollegen hier gehört, der gesagt hat, ja, ich beherrsche Englisch, ich kann schreiben und lesen und sprechen, aber ich kann auf Englisch nicht präzise genug sprechen, für eine Wissenschaft nicht präzise genug. Das war ein Argument. Ja, der ist Wirtschaftswissenschaftler drüben, macht Wirtschaftsphilosophie, glaube ich, und er meinte, deswegen mache ich meine Kurse nicht auf Englisch, obwohl ich seit 30 Jahren eigentlich nur noch auf Englisch veröffentliche. Trotzdem möchte ich das auf Deutsch machen, weil ich also wissenschaftlich präzise auf Deutsch ausdrücken. Also dieses präzise Dinge zu beschreiben, also Anspruch darauf, ist tatsächlich eine Domäne der Wissenschaft. Deswegen lernen wir auch in der Klausur die Dinge einfach anhand von Begriffen, die als Mainstream gelten. Also es gibt viele natürlich Begriffe, die sich nicht durchgesetzt haben, aber das, was wir hier heute anbieten, sind eben Begriffe, mit denen man operiert, unabhängig von der Schule. Okay, vielleicht ein trivialer Anfang, ein etwas kanonischerer Anfang mit einer Karte, die vielleicht viele von euch schon mal gesehen haben. Man kann diesen kanonischen Hintergrund, ja, das ist eine Weltkarte, man kann das nicht verändern, die Kontinente kann man nicht verschieben oder vergrößern, verkleinern, das ist kanonischer Hintergrund. Und auf diesem kanonischen Hintergrund können wir bestimmte Events oder bestimmte Ereignisse mappen oder kartografieren. Hier sind die Ausbreitungen von großen Sprachfamilien der Welt oder Familie, vielleicht nehme ich gleich an der Stelle weg und dann sage ich einfach großen Sprachgruppen, die irgendwie zusammengehören. Ja? Solche Karten gibt es unzählig, auch nicht nur in diesem Maßstab, sondern man nimmt einfach hier Hessen und einen so Nordhessen und in Nordhessen drei Dörfer und kann auch so eine Karte herstellen mit verschiedenen Farben. Ja? Dann nimmt man irgendein Wort, die das gleiche bedeuten und in diesen drei Dörfern unterschiedlich ausgesprochen werden, kann ich auch drei Farben da herstellen. Ja? Also das ist auch etwas, was man in der empirischen Sprachwissenschaft durch Feldforschung generieren kann, zum Beispiel. Das ist auch so ein Teil Feldforschung. Man muss ja diese Grenzen, diese Trennlinien, sogenannte Isoglossen, auch bestimmen und dann vielleicht alles, was innerhalb dieser Isoglossen gibt, einfach farblich kontrastieren und dann hat man so eine Karte. Die Karte hier beschreibt aber die Situation, Sprachsituation weltweit. Das heißt, wir haben mit einer Situation zu tun, in der wir eine Relation herstellen können. Bekanntlich haben Menschen die Sprache. Da ist ein Teil der Relation bereits geklärt. Das heißt, wir haben einerseits Menschen und andererseits alle Sprachen, also alle Menschen und alle Sprachen weltweit. Wir können einfach eine mathematische Relation herstellen. Ja, es ist sehr, sehr oberflächlich. Laut UNO gab es 2013-14 zum Jahreswechsel 7,2 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. 7,2 Milliarden Menschen auf diesem Planeten und jedes Jahr kommen 78 Millionen Menschen dazu. Ja, so viele Menschen brauchen Sprachen. Ja, und interessant ist aber, dass diese Relation aus unterschiedlichen Perspektiven immer benannt wird oder auf den Punkt gebracht. Ein sehr interessanter Punkt ist, dass etwa die Hälfte der Erdbevölkerung auf 10 meistgesprochenen Sprachen der Welt sprechen. Ja. Und wenn man jetzt anfängt zu sagen, okay, pro Land, das ist auch so eine Frage, was nehmen wir eigentlich für ein Volk als Relationskriterium? Den Staat, ja, also kurdische Bevölkerung ist, also Kurden sind das zahlreichste Volk der Welt, das keinen Staat hat. 40 Millionen Menschen. Also das ist das größte Volk der Welt, das keinen eigenständigen Staat hat mit Verfassung, eigene Währung und eigene Fluggesellschaft. Was ist ein Staat? Währung, also Polizei, Militär, Verfassung, Hymne, Heraldik und unbedingt National Air Company. Also was nennt man da? Also es ist nicht so einfach zu relativieren, wenn wir anfangen, tatsächlich die Völker, Ethnien, nennen wir das Ethnien als Ethnos, ja, Ethnien zu gruppieren, um eine Relation herzustellen. wenn wir dann tatsächlich vom Staat ausgehen, dann können wir sagen, in Deutschland werden 7 verschiedene Sprachen gesprochen, in Libyen 29, in Guatemala 56, in Thailand 75, Vietnam 94, Nepal 121, USA 176. Warum? USA 176 Sprachen. Warum? Wer sprechen da alle diese Sprachen in 176? Okay, Amerikaner sprechen einen von diesen 176. Wer spricht restliche 175? Lauter? Ja. Ja, ja. Die ganze Indianersprache, ne? Die Aborigines. Und man kann sich ungefähr vorstellen, auch diese Relation, dass etwa die Hälfte der Weltbevölkerung 10 meistgesprochenen Sprachen spricht, da kann man ja auch hier sehen, Amerika ist ca. 200.000 Einwohner, oder? Circa? Oder weniger? 200? Millionen. Nein, 300 Millionen? 200 Millionen? Ja. 300 Millionen. Ja? Also von diesen 300 Millionen würde ich mal sagen, okay, ungefähr 5% spricht 175 Sprachen und Rest eine einzige Sprache. Ja? Indien, 398, auch ein riesen Melting Pot von Sprachen, Indien. Nigeria 550, Indonesien 729, Papua-Neuguinea 832. Wobei Papua-Neuguinea kein Staat ist an der Stelle. Gezählt wurde ca. 6.500 bis 7.000 Sprachen auf der Welt und ich habe eine Quelle tatsächlich, das ist von Harald Hamann, 6.417 lebende Sprachen der Welt. Es ist ein Buch, Babylonische Welt, sehr gut lesbar, eine schöne Lektüre. 6.417 Sprachen der Welt und ich habe hier die 5 meistgesprochenen Sprachen der Welt hier aufgelistet. Chinesisch natürlich, Mandarin, Englisch, Spanisch, Hindi, Arabisch, das 6. Stelle ist glaube ich Portugiesisch und so weiter und so weiter. Zahlen, Zahlen, Zahlen. Ja? So viele Zahlen. Das Bild, was ich vorhin gezeigt habe, war nichts anderes als diese Zahlen auf diesen kanonischen Hintergrund zu mappen. Das auch irgendwie auf eine Karte zu mappen. Jetzt stellt euch mal so eine Karte vor, einerseits Belgien, Luxemburg, Holland, Niederlande. Ja? Also rein geografisch. Und versucht mal einfach aus eurer Welterfahrung zu überlegen, wie bunt die Sprachen auf diesem Gebiet ausfallen können. Was denkt ihr, wie viele Farben könnte man dort nennen? Niederlande, Belgien, Luxemburg. Geografische Fläche und bietet mir irgendeine Zahl an, einfach. Eine Zahl, wie viele Sprachen könnte man dort ahnen? Also für Deutschland hatten wir jetzt hier 7. Ja? Was denkt ihr? Okay, es wird auf jeden Fall einstellig sein, eigentlich. Es wird auf jeden Fall einstellig. Es wird im niedrigen einstelligen Bereich sein. Ungefähr dieselbe geografische Fläche. Ungefähr dieselbe geografische Fläche haben wir zum Beispiel, wenn wir die Hälfte von Kaukasus nehmen. Hälfte von Kaukasus, also die nördliche Seite von Kaukasus nehmen. Vermuten wir großzügig ab die Sprachen, die also am 50 ab gesichert. Je nachdem, was wir als Dialekt und Sprache betrachten, bekommen wir noch mehr. Ja? Was ich jetzt damit sagen möchte, ist, dass wir weder durch Bevölkerungszahl, also Native Speaker Zahl, noch irgendwie staatliche Strukturen oder soziale Organisation der Sprecher erahnen können, womit wir hier eigentlich hier zu tun haben. Und für irische Sprachwissenschaft ist das sehr wichtig, weil das Wort lebende Sprachen sind für uns an der Stelle nicht so unbedingt ein entscheidendes Kriterium. In der germanischen Sprachen gründen wir tatsächlich auch die Sprachen, die nicht mehr lange nicht mehr existieren. Und das Einzige, was uns vorliegt, womit wir arbeiten können, sind tatsächlich irgendwelche Inschriften oder irgendwelche Manuskripten, die auf Papyrus oder auf Ziegenhaut geschrieben wurden und so weiter und so weiter. Also anhand von diesen Scherben der Sprachen können wir ganze Grammatiken trotzdem beschreibende Grammatiken für diese Sprachen erschaffen. Genauso wenig macht ein empirischer Sprachwissenschaftler aus, wenn eine Sprache meinetwegen von 3 Native Speakers gesprochen werden und die sind alle kurz vor 90. Ja, und es ist ganz klar, dass das eine bedrohte Sprache ist. Es ist ganz klar, dass es eine akut bedrohte Sprache ist, weil man sieht, wie Kinder, Enkelkinder diese Sprache nicht mehr als L1 oder erste Sprache sprechen. Begriff Muttersprache an der Stelle ist nicht präzise wissenschaftlich. Man spricht von L1, L2, L3 Sprachen. Also L1 ist tatsächlich die Sprache, die man in einer sogenannten kritischen Phase bekommen hat. Kritische Phase ist ein neurolinguistischer Begriff, da fängt ungefähr, je nachdem, Mädchen oder Junge, beim dritten Lebensjahr an und ändert ungefähr kurz vor der Einschulung, also ab zwischen fünften und sechsten Lebensjahr. Und das hat ganz bestimmte Phasen, das ist sogenannte kritische Phase. Die Sprache, die in dieser Phase als Input dient, ja, als auditiver Input, Sprache von Bezugspersonen, Mutter oder Bezugspersonen, das ist L1-Sprache. In der Regel nehmen wir das Muttersprache. Ja? Das ist deswegen biologisch interessante Phase, weil genau dort entsteht das Gedächtnis. Und scheinbar ist die Entstehung der Muttersprache oder L1-Sprache ein paralleler Prozess oder vielleicht ein ineinandergreifender, verursachender Prozess der Gedächtnisbildung. Wir sind jetzt ein bisschen von dem abgekommen, aber wenn wir auch eine bedrohte oder akut bedrohte Sprache untersuchen, das ist egal, wie die geografische Ausbreitung dieser Sprache ist. Es ist egal, wie viele Native Speaker diese Sprache haben. Es ist einfach schade, dass so wenig Native Speaker diese Sprache hat. Und wenn wir jetzt diese Zahl hier, 6.500 bis 7.000 Sprachen uns anschauen, dann ist von heute aus bereits klar, dass nächste 50 Jahre werden wahrscheinlich, sagt man, etwa die Hälfte von denen nicht mehr, also wir bekommen einen Status der bedrohten Sprache. Ja, das ist die traurige Wahrheit. Malcolm Dixon hat mal geschrieben, was ist eine Mission eines Sprachwissenschaftlers? Und er hat geschrieben, wie hat er es geschrieben? Real linguists may write a grammar for endangered languages. Also echte Linguisten machen nichts anderes, als für bedrohte Sprachen eine Grammatik zu schreiben. Quasi für weitere Generationen das zu erhalten. Ja. Das ist auch eine der wichtigen Aufgaben der empirischen Sprachwissenschaft, eben sich nicht unbedingt auf eine Sprache von dieser fünf zu konzentrieren, sondern eben die ganz, ganz weit unten auf diese Liste stehen. Okay, ich möchte jetzt aber nach dieser etwas philologischen Einführung auf etwas Spezielles zurückkommen, die wir von vornherein bei der linguistischen Typologie auseinanderhalten müssen. Ja. Es gibt zwei Begriffe, Klassifizierung und Typologisierung, die wir auseinanderhalten müssen. Warum müssen wir das auseinanderhalten? Was ist dabei? Denn oft wird linguistische Typologie mit vergleichender Sprachwissenschaft verwechselt. Sogar peinlicherweise oft deckungsgleich gemacht. Und deswegen ist das der erste Aufgabe, tatsächlich vergleichende Sprachwissenschaft, Komparatistik innerhalb der Linguistik einerseits, und andererseits linguistische Typologie, da wo es geht, auseinanderzuhalten. Natürlich gibt es eine Schnittmenge, und das habe ich hier geschrieben, das ist eine Methode. Die Technik, wie man typologisiert, und Technik, wie man klassifiziert, sind tatsächlich sehr ähnlich. Und oft ist das tatsächlich auf dieselbe Schritte gestürzt, als sowohl bei der linguistischen Typologie als bei der vergleichenden Sprachwissenschaft. Und sehr oft sind die auch Ergebnisse ähnlich. Ja? Trotzdem sind das von Prinzip aus zwei verschiedene Phänomene. Das ist sehr leicht zu erklären, denn in der linguistischen, oder sagen wir mal so, in der vergleichenden Sprachwissenschaft geht es um Klassifizierung. Und bei der Klassifizierung auf der epistemischen Ebene denken wir an verschiedene Klassen, die wir von vornherein definieren, Schubladen, und dort packen wir bestimmte Sprachen rein. Wir benennen natürlich diese Schubladen nach Kriterien, und es gibt Sprachen, entweder kommen die in eine Schublade oder in eine andere Schublade rein. Das ist Wesen der Klassifizierung. Ja, in der Klassifizierung geht es darum, dass ein Phänomen entweder X oder Y ist. Das ist eine Klassifizierung, ist eine Frage des Entweder-Oder, wenn man so möchte. Was ist dabei die Typologisierung? In der Typologisierung ist dieses Entweder-Oder zum Sowohl-als-Auch Und zwar zugunsten des einen oder des anderen also hinübergeht. In der linguistischen Typologie geht es darum, dass man die Tendenzen erkennt und etwas als Typus und nicht als Klasse, so wie in der vergleichenden Sprache sich auch das zur Klassifizierung gehört. Ja? Die Grundbegriffe sind Klasse und Typus. In der vergleichenden Sprache geht es tatsächlich, dass in der germanischen Familie hat bestimmte Kriterien, die diese Familie als Klasse entwerfen, und dort gehört eine Sprache hin oder gehört nicht. Also entweder ist eine Sprache indogermanisch oder ist eine Sprache nicht indogermanisch. Das wäre ja Klassifizierung. Ja? Das ist aber ein ganz anderes Kriterium, warum das so ist. Das ist so wie bei den Geschwistern, die gleiche Eltern haben. Eine Person ist entweder meine Schwester oder Bruder, oder es ist nicht. Ja? Es kann nicht sein, dass irgendwie tendiert hin. Es geht ja nicht. Ja? Es gibt keinen Typus der Schwestern von Zacharias, also so ein Typus, es gibt eine Klasse. Und jemand passt da rein oder passt nicht. Also momentan meine Schwester würde da passen. Ja? Aber es gibt keinen Typus. Und wenn jemand diese Kriterien erfüllt, dann es tendiert dazu, eben das zu sein. Das ist eben die Idee, die hinter Klassifizierung steckt. Typologisierung, linguistische Typologisierung sagt, okay, nehmen wir jetzt ein Kriterium, zum Beispiel das Wer steht in einem Deklarativsatz am Ende des Satzes. Das ist sozusagen eine Basisstrategie, eine basale Strategie, eine dominierende Strategie. Etwas, was die Sprache als erstes nimmt. Und dann schauen wir von Sprache zu Sprache und sehen, okay, es gibt Sprachen, die zu 99% genauso tun. Es gibt Sprachen, die zu 70% so tun. Es gibt Sprachen, die zu 55% so tun. Also die tendieren zu diesem Typus. Aber die erfüllen das nicht komplett im Sinne von Klasse. Ja? Also Klassifizierung entweder oder, Typologisierung sowohl als auch zugunsten des einen oder des anderen. Die Typologen machen nichts anderes, eine Liste, so wie ein Katalog entwerfen und dort ganz bestimmte Merkmale für einen ganz bestimmten Typ entwerfen und dann die Sprachen auf diese Tabelle einordnen. Ganz oben, okay, das ist prototypisch. Wenn das ganz oben, also stellt euch diese Liste als Ranking vor. Ja? Wenn das ganz oben steht, dann ist das typischerweise so eine Sprache. Und wenn das etwas weiter mittig oder weiter unten, dann vertritt diese konkrete Sprache diesen X-Typus nicht unbedingt typischerweise. Ja? Das ist etwas, ich hoffe, dass ich das jetzt nicht zerredet habe. Das sind die Endprodukte so der Klassifizierung und Typologisierung. Wir können von Indogermanisch, Syrotibetisch, Niger-Kongo, Udo-Aztekisch und so weiter und so weiter. Das sind die Sprachfamilien, die man anhand ganz bestimmter Methodik, darunter ist natürlich auch Komparatistik, zwei Sprachen miteinander vergleichen, müssen wir ja, sowohl Zweckstypologisierung als auch Zwecksklassifizierung. Die vergleicht man miteinander. Es gibt, warum ich versuche, das so deutlich zu machen, denn es gibt sehr oft Versuche, weil eine Methodik in einer Sprachfamilie wunderbar aufgeht, man oft zwanghaft versucht, dieselbe auch in anderen Sprachfamilien zu tun. Und es kommen aber witzige Dinge daraus. Ja? Und davon soll man sich hüten. Also als Wissenschaftler kommt man da sehr schnell in einer Küche, in der man als meinetwegen, wie hießen die? Nostratika gestempelt werden. Ja, das sind so, hat wenig mit Sprachwissenschaft zu tun. Also schon Sprachwissenschaft, aber wenig mit Wissenschaft. Ja? Ja. Und die Typologie entwirft solche Typen wie zum Beispiel Ergativsprache, Absolutivsprache oder Ergativsprache, Nominativsprache, konsonantisch, topic prominent, verbfinal und so weiter. Also das sind die Aussagen, die dann am Ende Typologie tätigt. Okay, wie entsteht das? Wie ist die Typologie zustande gekommen? Übrigens, wenn ihr auf unsere Modulauflistung für Auffachstudierenden schaut, da ist K10-Modul, das ist das letzte Modul im allgemeinen Pflichtbereich, linguistische Typologie. Man geht davon aus, wenn ihr alle Module besucht habt und im siebten Fachsemester seid, dann habt ihr so viele linguistische Kompetenz gehabt, dass ihr jetzt bereit seid, Sprachen miteinander zu vergleichen und typologische Aussagen zu treffen. Also das rein methodisch gesehen, das ist dann die Krönung eurer Ausbildung hier. Ja, linguistische Typologie. Wie ist das entstanden? Ich habe hier eine nicht so lustige Frage, aber trotzdem eine Frage geschrieben. Was haben Teflonfahne und Typologie gemeinsam? Was haben die gemeinsam? Beide sind Nebenprodukte. Fälschlicherweise, es sind nicht, aber also man denkt, dass Teflonfahne ein Nebenprodukt der Weltraumforschung ist. Ich habe recherchiert, das stimmt angeblich nicht, aber es ist eine Legende, also nehme ich hier trotzdem auf. Wovon ist das Nebenprodukt die Typologie? Und ich habe hier ein paar aufgeschrieben, nämlich Ausdehnung der Machtbereiche, also eine Antike können wir jetzt von Typologie nichts finden, auch im Mittelalter spärlich, aber ab da, wo man anfängt, neue Kontinente zu entdecken, ab da, wo man anfängt, neue Sprachen, neue Völker irgendwie zu begegnen. Obwohl in der Antike gibt es eine wunderbare Erzählung von Strabon, der mit Dorian zusammen durch Pithion am Schwarzmeer, östlichen Schwarzmeerküste angekommen ist. Er war ein Geograf, ein Historiker. Die Dorier wollten einfach handeln. Ja? Und da haben wir diese Kolonien, alte altgriechische Kolonien gegründet. Überall in Mediterrania und auch am Schwarzen Meer, der Schwarzen Meer. Und dann beschreibt er, dass man natürlich, wenn man ein neues Land betritt, braucht man einen Dolmetscher, einen Übersetzer. Und Strabo stellte fest, um in Kaukasus Handel zu betreiben, braucht man ungefähr 30 Dolmetscher. Und deswegen ist kein geeignetes Region, um Handel zu betreiben. Das ist schon eine Vorstellung, dass man durch ganz andere Motive eben eine Sprachsituation beschrieben hat. Das ist jetzt hier auch die Kernperspektive. Alles, was hier erstellt, hat mit wissenschaftlicher Motivation nichts zu tun. Ausbreitung der Machtbereiche, ja, irgendwelche Länder reinröbern, die muss man irgendwie verwalten. Was macht man? Man versucht auf deren Sprache vielleicht Gesetze zu übersetzen, weiß ich nicht, Handel aufrechtzuerhalten. Man kommt einfach zu diesem Sprachkontakt. Und durch Sprachkontakt versucht man erstmal zu verstehen, was ist das eigentlich für eine Sprache? Wie sagt man dort das? Ja, wie gibt man dort Befehle? Und dann bringt man irgendwelche Gelehrten und sagt, mach mal, garantiere, dass dieser Text des Gesetzes funktioniert. Ja, und er muss sich viele Gedanken machen, nicht nur einfach Lexika übersetzen. Gewinnbringender direkter Handel, ganz klar. Also nicht irgendwie über Händler, sondern tatsächlich direkt hin expandieren. Ja? Also für das Erste würde ich jetzt gleich an zaristischen Russland denken, weil durch die Eroberungen von Katharina haben wir die erste Grammatik in den Kaukasus zum Beispiel. Ja? Und alle die, wenn man jetzt die Bilder sieht, die diese Grammatik geschrieben haben, alle haben die Militäruniform. So sah die Sprachwissenschaftler auch 150 Jahre aus. Ja, Offizier, Anzüge. Gewinnbringender direkter Handel. Ich würde ja gleich British Empire sagen. Ja? Wie haben die Briten Indien erobert? East India Company und da der Entdecker, sogenannter Entdecker von Sanskrit, William Jones, der war ein Anwalt, als Anwalt dort angestellt, der wurde beauftragt, sieben Essays oder Dissertationen über die Völker dort zu schreiben. Er war an sich kein Sprachwissenschaftler, der hat über alles geschrieben. Er hat über Bräuchtümer, über Geografie geschrieben, über Wetterverhältnisse geschrieben und da hat er auch noch ein Sanskrit geschrieben. Ja? Da hat er auch gut vermarktet, weil zu der Zeit war Royal Science Academy, war natürlich weltweit vernetzt, ist die Akademie der Welt und egal was man da gesagt hat, wusste jeder in Europa. Deswegen war er auch so berühmt. Nicht, weil er so gut war. Missionierungseifer und Kreuzungsgedanke. Okay, Kreuzungsgedanke, wir haben ja meines, also es gibt nicht viel, was man von Kreuzungen bekommen hat, aber später durch Missionierung hat man natürlich tatsächlich Auseinandersetzungen mit dem Hebräischen. Ja? Besonders im deutschsprachigen Wissenschaftstum haben wir sehr viele Auseinandersetzungen. Erklärung des Hebräischen als Lingua Sacra, ja? Als erste Sprache der Menschheit. Und da schon die erste Gedanken, okay, also sogenannte monolinguale Theorie, alle Sprachen sind daraus entstanden, aus einer sakralen Sprache. Also Lingua, diese zwei Begriffe, Lingua Sacra und Lingua Franca, ja, durch diese, sowohl durch Eroberungen, militärisch oder wirtschaftlich, entsteht immer so Lingua Franca, das ist Sprache der Gesetze und Handel, die in der Regel Gebersprache oder Geberstaat immer ausbreitet. Und Suche des Seeweges nach Indien, das ist natürlich auch die Weltentdecker, die auch neue Völker, neue Sprachen erfahren haben, nun, was bekommen wir eigentlich durch diese Aktivitäten, durch diese nicht-linguistischen, nicht-wissenschaftlichen Aktivitäten? Was wir dadurch bekommen haben oder was die Menschheit dadurch bekommen hat, sind die Daten. Neue Daten, empirische Daten. Die sind da und kein Mensch weiß, was damit anzufangen ist. Ja? Als diese Daten irgendwie gehauft haben, kamen dann die schlauen Köpfe und überlegt, okay, wir brauchen jetzt ein System, wir brauchen einen Katalog aus verschiedenen Kriterien, in dem wir diese Daten ordnen können. Und so ungefähr kann man dieses Gedankengut der Typologisierung der Sprachen vorstellen. So ist das ungefähr entstanden. Seinen Höhepunkt hatte er natürlich Anfang des 19. Jahrhunderts, und zwar hier in Deutschland erreicht. Wir haben Gebrüder Schlegel, Wilms, wir haben Humboldt natürlich, A und O. Und also innerhalb von 30 Jahren wurde alles, was davor vielleicht 300 bis 400 Jahre Perspektive zusammengetragen wurde, auf einem starken Fundament einer Disziplin gegründet worden. Und das war eben Sprachvergleich. An der Stelle vielleicht auch ein Datum: Franz Bopp, ein Indogermanist, der 1923 an der Humboldt-Uni in Berlin den ersten Lehrstuhl gegründet hat. Ab dem Punkt können wir, also für mich persönlich ist das auch Geburtstag der Linguistik an sich. Nicht die Veröffentlichung von Saussures Buch 1913 ist für mich ein Anfang dieser Disziplin, sondern die Gründung dieses Lehrstuhls von Franz Bopp an der Humboldt-Universität in Berlin, etwas früher zurück. Hatte zwar sehr viel mit Sanskrit zu tun, aber trotzdem. Okay, ich habe hier einen Überblick über die, gebe ich vielleicht einen Überblick über die große Sprachfamilien und Sprachgruppen der Welt, weil diese Daten, von denen ich vorhin gesprochen habe, sind tatsächlich Ergebnisse oder ist die Vorstellung darüber ist Ergebnis von diesen Daten, die man einfach hatte. Und man hat angefangen, darüber zu sprechen, trotz der Vielfalt, was haben all diese Sprachen gemeinsam? Ja, also erst dann kam dieser Gedanke. Übrigens, es gab, ich weiß nicht, ob ich das hier gezeigt habe, natürlich war Bibel als Text an sich an erste Anlaufstelle für Typologie. Man hat alles Mögliche versucht, aus dem Alten und Neuen Testament zu entnehmen. Weil zunächst mal war das indiskutabel, das war tatsächlich als Status war sehr, sehr hoch. Und wenn man da etwas richtig interpretiert hat, stimmig interpretiert hat, galt das als wissenschaftlich gesichert. Und also Turm zu Babel, das ist, glaube ich, Begriff für alle. Und es gab sogar einen Versuch, die Stoffe, mit denen man Turm zu Babel gebaut hat, mit 10 Wortarten in Einklang zu bringen. Ja? Stein steht für Substantiv, das, also kein Zement oder was weiß ich, steht für das. Und das stimmte tatsächlich. Man hatte aus irgendeinem kanonischen Brief, die alle Stoffe aufgezählt bekommen. Und Turm zu Babel als diese gemeinsame Weltsprache, globale. Und es gab aberwitzige Geschichten, was man da ausnimmt. So wie natürlich jetzt hier die Sprachen ineinander zu bringen, was nennt man die, also Genesis. Und Noah als derjenige, der dann der Erste sozusagen als ein Einziger, der überlebt hat, 3 Söhne, okay, Sem, Kam und Japhet, okay, bis heute nutzen wir semitisch, weil das ältere Sohn von Noah war, und semito-hamitisch oder kamitisch oder Ham, der Sohn, und Japhetus kam nach Kaukasus und hatte Heis, Kaklos, Kachos und weitere Söhne, und die sprechen, die Sprachen sind gleich jetzt die, also diese Anthroponyme sind zeitgleich Ethnonyme, also für die Ethnien, die da aus denen entstanden sind, sehr primitiv. Ja. Und wenn man, ich weiß nicht, macht erste Feldforschung am Berg Ararat, vielleicht findet ihr dort, wie hieß das nochmal? Diese Kiste, wie heißt das auf Deutsch? Sigur, nein. Wen? Nein. Arche, ja. Ich kann da jetzt gar nicht drauf. Ja, man sagt, es ist doch auf dem Berg Ararat irgendwo da. Ja. Okay, also was wir aber jetzt gerade besprechen, ist versucht wissenschaftlich begründeter Typologisierung von Sprachen. Und indogermanische Sprachfamilie ist An der Stelle Modell am modellhaftesten. Warum? Am ältesten, aber auch zeitgleich am modellhaftesten. Es gab mehrere Etappen, die diese Theorie geprüft haben. Und diese Theorie hat alle diese Prüfungen überlebt und dadurch noch glaubwürdiger geworden. Der Begriff indogermanisch und indoeuropäisch, tatsächlich von Franz Bopp 1823, das ist zeitgleich, wurde man an diesen Namen, also diese Benennung oder diesen Begriff gearbeitet, weil das zeitgleich der Name des Lehrstuhls war. Und ursprünglich war das zu der Zeit als klarer Ausdruck für Indisch, Lateinisch, Persisch und Germanisch. Ja, das war einfach Sammelbegriff für die hier aufgelistete vier Sprachen. Geografische Ausbreitung zu der Zeit schon als südöstlichste, denkt euch, also könnt ihr im Kopf visualisieren, Singalesisch auf Sri Lanka als südöstlichste und nordwestlichste Isländisch. Und genau, also dazwischen hat man diese Sprachfamilie rein geografisch verortet. Es gibt, man soll jetzt bitte nicht synchron vorstellen. Ja? Also diese geografische Verteilung muss man zeitgleich mit 4 Jahrtausend Geschichte dieser Sprachfamilie mitdenken. Es gibt natürlich Lücken, so wie zum Beispiel die Südrussland-Steppengebiet, da hat man eine Periode, wo man nicht so sicher ist, zumindest wenig empirische Befunde für eine Fortsetzung der indogermanischen Kette hat, aber es gibt sogenannte Skythentheorie. Gibt es hier einen Indogermanisten? Ja, sehr gut. Also skythische Theorie, die Theorie einer Sprache, die nur, ich habe vorhin gesagt, wir haben nur noch die Inschriften manchmal von einer Sprache oder irgendein Brief, so wie bei Hethitischen, ist nur noch Korrespondenzen. Ja? Und anhand dessen wissen wir, dass es eine Sprache gegeben hat und wie das ausgesehen hat. Bei Skythen haben wir nur noch den Vornamen von den Kriegern, die in eine ganz andere altgriechische Überlieferung nur noch benannt sind. Aber dort werden Skythen als Verwandtvolk von einem gesicherten indogermanischen Volk betrachtet und deswegen sagt man, okay, das ist eben das Bindeglied, was uns da deswegen nennen wir es auch skythische Theorie und warum das trotzdem empirisch glaubwürdig ist, weil wir Unmenge von archäologischen Fundgütern haben, die genauso empirisch genauso einen Status haben, um zu sagen, okay, die Typologisierung von archäologischen Grabbeigaben ist genauso wie zum Beispiel bei einem indogermanischen Volk oder in einem iranischen Volk. Deswegen, das ist alles stimmig, auch interdisziplinär stimmig. Ja? Was ganz interessant ist, ist dieser Zusatz Sprachfamilie. Das Wort Familie an der Stelle ist nicht linguistisch, ist nicht mal wissenschaftlich, aber wird trotzdem an der Stelle verwendet, weil man einfach die genetische Verbindung der Sprache innerhalb dieser Gruppe unterstreicht. Und das verwendet man immer, wenn man sagt zum Beispiel nicht kaukasische Sprachfamilie, weil es gibt nicht ausreichende empirische Befunde dafür, um zu sagen, dass diese Sprachen je miteinander affiliiert waren, genetisch affiliiert waren. Ja? Deswegen, man muss damit aufpassen, aber bei den indogermanischen Sprachen ist das modellhaft begründet. Ja? Wir sprechen jetzt gleich, warum. Ich habe hier eine kurze Definition geschrieben, warum eine Sprache oder eine Sprachfamilie genetisch verwandt sein kann. Genetisch zusammengehörig sind die Sprachen, deren Herausbildung aus einer gemeinsamen Grundsprache aufgrund von Text und Sprachzeugnissen nachvollziehbar ist. Das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt und das soll auch als Hintergrund für ganze Diskussionen mitgemerkt werden. Indogermanische Familie ist Benefiziar, kann man das sogar sagen, für eine sehr, sehr tiefe Bezeugung dieser Sprache, historische Bezeugung dieser Sprache. Sanskrit ist ungefähr, wie ein Kollege von mir sagte, der ist kein Linguist, sondern eher Mikrobiologe. Er meinte, Sanskrit ist wahrscheinlich sowas, wenn wir jetzt von Tyrannosaurus Rex DNA finden würden. Ja? Für indogermanische Sprachfamilie ist genau diesen Status oder diesen Effekt hatte die Findung, also die Beschreibung von Sanskrit. Die tiefste Bezeugung dieser Sprachfamilie, die dann ganz bestimmte durch Rekonstruktion die Ähnlichkeiten zu allen anderen Sprachen innerhalb dieser Sprachfamilie gezeigt hat. Ja? Sofern andere Sprachfamilien oder Sprachgruppen ähnliche historische Bezeugungen nicht haben, es ist sehr schwer, von irgendeiner einer Art genetischer Verwandtschaft zu sprechen. Das ist zum Beispiel für kaukasische Sprachen sehr charakteristisch. Ja? Es gibt, die Sprachen sind dort seit der legendären Zeit. Also vorhistorischer Zeit, prähistorischer Zeit sind diese Völker und Sprachen dort. Es gibt aber nichts, was uns einen Eindruck darüber geben würde, wie zum Beispiel nordostkaukasische Sprache zum Beispiel vor 1000 Jahren ausgesehen hat. Und hier haben wir gleich 4000 Jahre zurück. Und ganz klar, Umfang, aber auch systematisch nachvollziehbar. Indogermanische Sprachfamilie ist deswegen so modellhaft als genetische Sprachfamilie aufgestellt, weil diese Familie über solche tiefe historische Zeugnisse verfügt. Die Gruppen, die das nicht haben, ist dieselbe sehr schwer zu beweisen. Und das, was ich vorhin gemeint habe, ist, dass die indogermanische Methodik sehr so schön ist, so stimmig ist, dass es verführt gar, das irgendwie zu kopieren. Und wenn man das nicht, wenn man nicht zu sich selbst und aber auch zu den Sprachen ehrlich ist und sagt, das klappt jetzt nicht und nicht aufgibt, dann kommt man in solchen nostratischen Theorien rein, die ich vorhin erwähnt habe. Was sind die Ähnlichkeiten, die ich hier erwähnt habe? Das sind die Ähnlichkeiten im sprachlichen und strukturellen Material. Also sprachliche Ähnlichkeiten, das sind die phonologische, morphologische, lexikalische Elemente, aber unbedingt auch die strukturelle Ähnlichkeiten, wie zum Beispiel Wortbildung, Flexion und so weiter und so weiter. Ja? Dass wir retrospektiv so weit schauen können, erlaubt uns einfach zu sehen, wie die indogermanischen Sprachen entwickelt haben. Natürlich sind die auseinandergegangen in der Zeit, aber wir können die Vor-Prä-Stufe rekonstruieren und damit eben diese Aussage treffen, das ist eine genetisch verwandte Sprachfamilie. Und das ist auch für mich zumindest zugängliche Definition, was eine Sprachfamilie ist. Es ist eine maximale Menge von Sprachen, deren genetische Verwandtschaft erwiesen ist. Warum maximale Menge? Angenommen, jemand von euch vielleicht ist irgendwo auf dem Feldforschung und stößt auf eine Sprache und diese Sprache habt ihr neu entdeckt. Oder ihr findet vielleicht irgendwo in einem Museum oder Archiv Tontafeln und darauf ist, weiß ich nicht, irgendwas gekritzelt und das ist nicht entschlüsselt. Ihr entschlüsselt das und das ist eine Sprache. Er beschreibt diese Sprache und man stellt sich die Frage, okay, wo soll ich das typologisieren? Also welche Sprachfamilie oder Sprachgruppe soll ich das, was ich gerade entdeckt habe, zuordnen? Das ist in der Germanistik tatsächlich passiert. So ungefähr vor 150 Jahren hat man in Türkei, in Boraskiri, eine alte Frau wollte kaputtes Dach reparieren und sie hat auf dem Acker, wo sie mal gearbeitet hat, immer irgendwelche Tontafeln gefunden und damit hat sie ihr Haus überdacht. Und das waren die alte hethitische Korrespondenzen zwischen Hattusha und einem Pharao. Ja, das erzählt man, wenn man heute da ist. Aber wenn er in Türkei ist, in der Nähe von Ankara, ist das ein sehr, sehr schöner Ausgrabungsort. Und ein tschechischer Linguist, Crosby hieß er, der hat das entschlüsselt. Und da kam die erste Überlegung, ob das eine indogermanische Sprache zu Indogerman, also ob hethitisch eine indogermanische Sprache ist. Und bis dahin, bis diesem Punkt, hatte diese Familie bereits 100-jährige Geschichte. Ja, also innerhalb der Indogermanistik war klar, ab wann eine Sprache indogermanisch ist oder nicht. Und jetzt hatte man tatsächlich eine neu entdeckte Sprache. Ja, und man müsste jetzt einfach die Kriterien, entweder würden die Kriterien davor nicht überleben oder Sprache ist nicht indogermanisch. Und ohne jetzt das weiter zu erzählen, wir erzählen das normalerweise im KZ-Modul, wie das zustande kam, das ist tatsächlich verblüffend gut aufgegangen. Sowohl die Kriterien, die 100 Jahre Bestand hatten, sind in Bezug auf diese neue Sprache komplett aufgegangen und Sprache hat genauso darauf reagiert. Also das war eindeutig eine indogermanische Sprache. Ja? Deswegen ist die Menge von indogermanischen Sprachen auf einmal aufgewachsen. Deswegen sagt man ja auch, dass man weiß ungefähr, wie die weltweite Sprachen jetzt typologisiert werden, aber das ist nicht nicht, damit ist nicht gesagt, dass wir alle Sprachfamilien kennen, dass wir alle Sprachfamilien, Sprachgruppen bereits ausdefiniert haben. Vielleicht auch für Indogermanisten wahrscheinlich A und O der Arbeit, regelmäßige lautliche Entsprechungen. Was sind regelmäßige lautliche Entsprechungen? Worauf eigentlich die Gründung einer genetischen Familie geht. Das ist zum Beispiel Laut X, also lautliche Entsprechung, daher Laut X in Sprache L1 entspricht in der Sprache L2 unter bestimmten definierten Bedingungen einem Laut Y. Ja? Das ist lautliche Entsprechung, die man nicht auf in der Regel konnotieren oder denotieren die Wörter dieselbe Konzepte oder Bedeutungen. Oft ist es so, dass man Wanderung eines Wortes, eines Stamms, eines Konzeptes durchs Indogermania beobachtet. Ich habe neulich einen Artikel gelesen von einem Kollegen aus Holland, der das, also Stamm Semmel, ja, Semmel beschrieben hat, also in verschiedenen indogermanischen Sprachen. Und mit wo, also mich hat eben Semantik interessiert, irgendwie. Im russischen Semlia zum Beispiel, ja? Semlia, Zemel im polnischen oder in den baltischen Sprachen. Man beobachtet, wie dann eine ganz bestimmte, ein bestimmter Aspekt aus dieser Denotation dort aufgeht, aber dieselbe lautliche Hülle behält. Und da ist ganz wichtig, eben Ursprung zu rekonstruieren und zu wissen, okay, was war eigentlich das ursprüngliche Konzept. Aber durch solche regelmäßigen Lautentsprechungen kann man das machen. Das Wichtigste hier ist aber, dass man eben historische Retrospektive zurück hat. Ja? Diese lautlichen Entsprechungen dürfen nicht nur auf synchrone Ebene bezeugt werden, sondern das muss einen historischen Background haben. Ich habe hier eine kurze Darstellung ein bisschen gezeigt, wie die indogermanische Sprachfamilie, das sind bis 200 Sprachen, also 191 glaube ich, werden dort eingeordnet. Aber ich habe die obere 6 und dann dazugehörige Gruppen nochmal geschrieben. Es gibt in dieser 200-jährigen Geschichte der indogermanischen Sprachen verschiedene Theorien, wie, wann diese Sprachen auseinandergegangen sind, aufgrund dessen können wir das festhalten. Und die berühmteste ist Kentum- und Satim-Sprachen innerhalb der Indogermania, also Proto-Indogermanisch, und es gibt Streit darüber, wann das passiert ist, also wann dieser Lautwandel quasi passiert ist, und zwar betraf das sogenannte Tektale, das sind die Lauten, die hier am Kehlkopf ausgesprochen werden. Ja? Hier am Kehlkopf. Stern hier oben drauf ist, dass das tatsächlich rekonstruiert ist. Es gibt keine Befunde dafür, aber es ist glaubhaft rekonstruiert. Das ist quasi ein Phantom, wenn man so möchte. Ja, also rekonstruiert heißt eben Phantom. Und Tektale, diese Gaumen, palatale Gaumenlauten, waren Ursprung sowohl für Kentum als auch Satan. Also Kentum, das Wort für 100, ja, also wird mit auch C geschrieben, das Wort für 100. Und man hat gezeigt, dass auf einige indogermanische Sprachen haben angefangen, im Anlaut tatsächlich Zischlauten, sowas wie S oder Sch, zu bevorzugen. Ja? Und, bitte? Ja, zu bevorzugen. Und das ist, und die Kentum-Sprachen haben die alte Linie sozusagen behalten. Ja? Haben diese, sowas wie, es ist wenn man das heute bebeispielen möchte, nennt man immer Hebräisch zum Beispiel. Aber ich finde trotzdem sowas wie deutsches Ö ist auch, ja, also würde das auch auf jeden Fall zu tektalen Lauten rechnen, ne? Ö. Und es ist so unglaublich, wenn man das nie kennt. Ich meine, kein Deutschmuttersprachler hört tatsächlich Ö raus, aber wenn man das nie im Leben verwendet hat und Un und alles, was mit Vokal anfängt mit Ö, das ist richtig, man hört das raus. Ja? Als jetzt nicht Deutschmuttersprache. Aber als Deutschmuttersprache, das ist gar nicht da, wenn man so möchte. Ja. Egal. Deswegen steht auch hier, also Germanisch, und auch entsprechend kann man das natürlich mit allen weiteren Entwicklungen fortsetzen. Das ist im Endeffekt eine gerade Linie, und aus dieser geraden Linie gehen Satim-Sprachen raus. Ja? Und ursprünglich hatten die diese drei Tektale und so hat man einfach als Bezeichnung für 100 einfach Kentum und Satem genommen und beides heißt natürlich 100, aber dann hier die Sprachen entsprechend, die diese lautliche Abspaltung mitgemacht haben, so Indoiranisch, Slawisch, Baltisch, Armenisch, Albanisch und Thrakisch. Und alle anderen Sprachen, so wie Anatolisch, Germanisch, Griechisch, Italisch, Keltisch und Turharisch, haben das behalten. Ich wollte an der Stelle einfach damit sagen, dass die innerhalb der indogermanischen Sprachfamilie gibt es aufgrund von diesen lautlichen Entwicklungen, die diese Sprachfamilie bewiesen gemacht hat, also empirisch bewiesen gemacht hat, kann man dort sehr viele weitere Typologisierungsschritte vornehmen und das ist nur ein Beispiel davon. Ich überspringe jetzt zwei, drei Varianten und das ist auch eine der großen Sprachfamilien auf Korsisch. Haben wir Afrikanisten hier sitzen? Kurz mal Hand hoch. Wer studiert Afrikanistik? Okay, dafür hatten wir letztes Jahr mehr als genug. Also das gleicht sich wieder. Ja, ich habe, es gehört zu einer linguistischen Ausbildung, dass man sich hinsetzt und so ein Spiel macht, dass man mehr als 100 Sprachen namentlich benennen kann. Ja, deswegen setzt euch ruhig damit auseinander. Ich zeige euch zum Schluss dann auch ein Tool, das euch helfen wird, sowas zu machen. Ja? Aber habt euch mal gefragt, könnt ihr 100 Sprachen einfach namentlich benennen? Ja, man muss ja immer spielen. Also ich sage eine Sprache und du dann und so weiter und so weiter. Und wer bleibt dann mit nichts da, der hat verloren. Also spielt mal sowas. Jost Gippert hat einmal ein Interview hier in Radio H1, oder wie heißt der? HR, ne? HR Radio gegeben. Und er hat nur gesagt, er kennt 100 Sprachen. Ja? Also, ja, und irgendwie kam das so, hat man das so verstanden, er spricht oder er kennt, also nee, er kann 100 Sprachen. Dann haben alle gefragt, was hast du damit gemeint? Nee, ich meinte nur, dass ich 100 Sprachen namentlich benennen kann. Und dann habe ich überlegt, eigentlich so einfach ist das nicht. Ja, 100 Sprachen namentlich benennen. Aber glaubt mir, im siebten Fachsemester könnt ihr das. Ja, okay. Und dann habe ich noch eine sehr große Sprachgruppe. Das ist die sino-tibetische Sprache, also sino-tibetische Sprache, mit den 10 Ländern, die gesprochen werden, auch natürlich geografisch ausgeweitet. Da will ich jetzt nicht viel dazu sagen. Wir haben jetzt bisher immer diese ganze genetisch verwandte Sprachfamilie, betrachtet die indogermanische Sprachfamilie besonders im Augenschein genommen. Was ist mit dem typologischen Sprachvergleich? Was sind da, oder wobei können die beiden miteinander überlappen? Wir haben einmal, als wir Syntaxkurs gemacht haben, gesagt, dass die syntaktischen Strukturen anhand von syntaktischen Funktionen des Subjekts, Verbs und Objekts beschreibbar sind. In der Typologie können wir tatsächlich sagen, auch das also als Kriterium nehmen zum Beispiel. Ja? Und wir hatten dort sowas, eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit war, so, und das sind die 6 algorithmisch möglichen Kombinationen von der Reihenfolge, von Abfolge von Subjekt, Verb und Objekt. Wir können genauso sagen, warum können wir alle Sprachen der Welt danach überprüfen und typologisieren und sagen, okay, keine Ahnung, 3000 Sprachen verhalten sich so und, keine Ahnung, 100 so, 200 so, 6000 so und so weiter und so weiter. Warum können wir das nicht machen? Das wäre ja zum Beispiel ein typologischer Vorgang, wenn man sagt, ich nehme jetzt etwas und ich fange an, alle Sprachen danach zu typologisieren. Eine der grundlegenden Begriffen, die wir dazu verwenden, ist Tertium Comparationis. Tertium, das Dritte, Comparationis des Vergleichs. Das Dritte des Vergleichs. In der Typologie ist das ein Ausgangsbegriff, ein basaler Begriff und bedeutet Folgendes. Ich nehme ein abstraktes, also zunächst mal ein abstraktes linguistisches Phänomen aus einer Ausgangssprache und definiere das als eine Funktion, das ist Tertium Comparationis. Und wenn ich das definiert habe, dann kann ich dieselbe Funktion oder die Strategie, wie diese Funktion in anderen Sprachen umgesetzt wird, danach suchen. Um besser zu verstehen, was Tertium Comparationis ist, habe ich immer ein Beispiel parat. Wenn ihr jetzt auf eure Hände schaut, auf die linke und die rechte, haben wir das schon mal gemacht? Nein. Also machen wir das jetzt. Wir gucken auf die linke und die rechte Hand. Und wenn man die miteinander vergleicht, ja, also das ist zunächst mal, die sind nicht identisch, das kann man so sagen. Aber wenn man die miteinander vergleicht, was vergleicht man eigentlich miteinander? Was ist das, was man konkret miteinander vergleicht? Was denkt ihr? Idee, irgendeine Idee. Was vergleicht man? Florian, hast du eine Idee, was du jetzt miteinander vergleichst, wenn du dir drauf schaust?
Also ich hätte jetzt man hat ja sozusagen so ein abstraktes Konzept von der Hand und das wäre das Herz von Kooperation ist, nachdem man dann beide Hände miteinander
vergleicht. Das ist sehr nah, ja. Und du hast ein abstraktes Konzept von den Händen und du hast auf einmal linke und die rechte. Ja, das wäre ja schon. Also tatsächlich, das ist rechte und linke. Das kann man ja, das ist ein Punkt, wo die auseinandergehen. Aber trotzdem vereint in diesem abstrakten Teil zum Komparation ist, wie du gesagt hast. Schon mal ein guter Weg.
Ja? Was ich mir tatsächlich überlegen würde, ist, es wäre ganz kleine Ecke fast nicht nach der Komparation. Zum Beispiel Runzligkeit der Haut. Wenn ich mir die Hände anschaue, vielleicht ist meine eine Hand runzliger als die andere. Oder Anzahl der Leberflecken. Oder Länge.
Okay, also so eine Oberfläche, Beschaffenheit, Farbe.
Genau.
Ja, du hast abstrakte Vorstellungen davon und die sind ja konkret realisiert. Ja. Also die einzelne Form vielleicht.
Ja.
Ja, die einzelnen Finger. Die Zahl zum Beispiel. Oh, beide fünf, okay. Ja. Zum Beispiel. Aber alle kommen jetzt sehr nahe zu dem, was ich jetzt sagen möchte, weil es ist schon mal richtig, wir haben Tertium Kompakt, das ist tatsächlich meistgemachter Fehler bei den Sprachwissenschaftlern, wenn die Sprache miteinander vergleichen. Die sagen, okay, ich vergleiche jetzt Personalsysteme in fünf verschiedenen Sprachen. Und man sagt, Gebersprache, okay, Deutsch, erste Person, zweite, dritte, beides in Singular und Plural, also sechs. Ich suche jetzt überall sechs. Jetzt, dann komme ich auf Englisch und dann habe ich noch fünf. Genau. Ja? Das ist meistgemachter Fehler. Aber Idee ist richtig, man braucht abstrakte Tertium Comparationis ist vor allem die unabhängig von den Vergleichenden existieren. Ja? Also Hände existieren unabhängig von dem meinen jetzt, Beschaffenheit, Farbe, Haut, das existiert auch unabhängig davon. Das ist ganz wichtig. Was aber nicht unwichtig ist, das ist die Funktion. Und wenn man da richtig überlegt, warum diese Hände so sind, wie sie sind, und zwar sogar bei uns allen, ist, die Antwort ist, die Funktion, die diese Hände seit Menschheitsgeschichte erfüllen müssen. Das sind die Funktionen des Greifens, des Haltens. Die sind so, wie sie sind, nur weil die diese Funktion erfüllen müssen. Die Form folgt ihm eine Funktion. Die Form ist nicht einfach, wir haben nicht erstmal Hände bekommen und jetzt haben wir erst überlegt, so halte ich jetzt das zum Beispiel. Nein, wir wollten das so halten, weil das ökonomisch oder was weiß ich noch immer ist und dann erst hat sich diese Motorik und entsprechend auch die Muskeln, Haut, Formen und so weiter entwickelt. Erst die Funktion, dann die Form. Deswegen, wenn wir linke und rechte Hand untereinander vergleichen, vergleichen wir die Unterschiedlichkeit des Greifens, des Haltens, des Stützens und so weiter. Wir vergleichen im Endeffekt die Funktion, die hinter diese ganze Beschaffenheit, Oberfläche, Farbe und so weiter steckt. All diese Dinge sind nur das Ergebnis dessen. Ich meine, wenn ihr als Tertium Comparation ist Intellekt nimmt, dann habt ihr zwei Realisierungen, schlau, nicht so schlau. Das sind zunächst mal die abstrakte Tertia, die dann konkret irgendwie realisiert werden. So ungefähr funktioniert das bei Sprachvergleich auch. Wenn man jetzt sagt, okay, ich suche jetzt eine Funktion, die Sprachen, wie markiert ein Verb zum Beispiel Akzenten? Ja? Ich hab intransitives Verb, ich habe ein transitives Verb, ich schreibe das hier und dann habe ich noch ein Objekt und dann beim intransitiven Verb steht das zum Beispiel Smiley und bei transitiven steht auch Smiley und der ist nicht Smiley. Ja? Also so markiert er das. Es gibt andere Sprachen, die machen vielleicht hier Smiley, hier nicht Smiley und dafür hier Smiley. Also die markieren, das ist die Strategie. Ja? Ob ich jetzt hier dadurch einen Nominativ streiche und hier ein Akkusativ oder hier zum Beispiel ein Absolutiv, hier ein Ergativ und hier ein absolutiv, ja, spielt keine Rolle mehr stellen. Also ich habe zunächst mal als Tertium Comparationis Markierung von Aktanten. Dann überlasse ich einzelnen Sprachen, in welcher Hautfarbe, in welcher Fingerbeschaffenheit, in welcher Hautform, die das realisieren. Ja? Deswegen ist ganz wichtig, immer zunächst mal, wenn man Sprachvergleich betreibt, auch zur Typologisierung, eben sich ein Tertium überlegt, als Phänomen, das eben sehr tief in einer Sprache greift. Nicht alle Tertia sind geeignet, um Sprache zu typologisieren. Das ist zum Beispiel dafür geeignet. Wir sprechen von sogenannten verbfinalen Sprachen, wir sprechen von Verb-Zweitsprachen, Verb-Erstsprachen, je nachdem, wo das Verb jetzt hier steht. Wir sprechen von Nominativ-Akkusativ, von Absolutiv-Ergativ-Sprachen. Das sind Tertia, die sehr tief in der Natur der Sprache greifen und erlauben uns, dass wir einen großen Umfang der Sprachen damit erfassen. Was wir aber nicht denken sollen, und das habe ich, als ich Klassifizierung mit Typologisierung verglichen habe, nochmal versucht zu verdeutlichen, dass wir bei der Typologisierung nicht entweder oder Frage stellen. Wenn wir Wortstellung in Bezug auf das Deutsche nennen würden, würden wir auch nicht so vorgehen, dass wir sagen, entweder ist Deutsch Verb-Zweitsprache oder Verb-Final oder Verb-Erst. Wir würden sehr differenziert herangehen als deutsche Typologen und sagen, Deutsch ist in Bezug auf Wortstellung eine Mischsprache. Eine Mischsprache. Wir haben für einen Deklarativsatz Verb-Zweitstellung, eine zweite strukturelle Position für das finite Verb. Für das Nebensatz, das ist 1, 2, 3, 4, Verb-Letztstellung für einen Nebensatz. Das heißt, wir werden in diesem Kriterium, in diesem Tertium, noch ein zweites Kriterium, zum Beispiel Satzmodus aufnehmen oder Satzstruktur aufnehmen. Und in Bezug auf dieses zweite Subkriterium werden wir das nochmal differenziert beschreiben. Das ist ganz wichtig. Ich bin eigentlich Gegner davon, in der empirischen Sprachwissenschaft von Regeln in einer Sprache zu sprechen. Aus meiner Sicht, in einer lebenden Sprache gibt es keine Regeln, es gibt dominierende Tendenzen. Ja? Das, was wir tun als Linguisten, wir beschreiben keine Regeln, sondern wir beschreiben dominierende Tendenzen einer Sprache. Und ein empirischer Sprachwissenschaftler, wisst ihr noch, wir interessieren uns, wenn die These lautet, alle Schwäne sind weiß, wir interessieren uns diesen einzigen schwarzen Schwan, ja? Der die These revidiert, nicht alle Schwäne sind weiß. Also, etwas tendiert in eine Richtung, uns interessiert aber nicht nur diese Tendenz, sondern das, was wir beobachten, zu Dominanz macht. Diese Ausnahmen. Das ist das, was wir beschreiben. Ja? Hier ist Balance wieder. Ja. So kann zum Beispiel genetisch verwandte Sprachen in Bezug auf typologische Vergleich unterschiedliche Charakteristika zeigen. So wie zum Beispiel hier, Irisch, Walisisch, Hebräisch, Arabisch sind genetisch miteinander nicht verwandt. In Bezug auf Tertia, Wortstellung, verhalten sich aber alle als Verb-Erstsprache. Das ist da, wo wir genetische und typologische Verwandtschaft auseinanderhalten müssen. Ja? Das heißt nicht, dass es 1:1 Relation gibt, was das angeht. Und wobei Latein und Französisch ganz klar genetisch verwandte Sprachen sind, also modellhaft verwandt, da gibt es in Bezug auf Tertia, Wortstellung, zwei unterschiedliche Charakteristika. Ja? Deswegen, da an diesem Pike, da in der Mitte, im Titel, da gehen wir tatsächlich auseinander. Ja? Genetische Verwandtschaft, ja, dieselbe Technik, also als Methodik, aber am Ende kommt was ganz anderes raus. Die Zwecke sind einfach des Sprachvergleichs unterschiedlich. Ich habe das hier nochmal zusammengefasst, was ich gerade gesprochen habe, dass man, also das, was ich über Tertium Comparationis gesprochen habe, und das waren die Merkmale. Alles, was man hier sieht, sind Türme. Ja, aber man überlegt, wann ist ein Gebäude ein Turm? Man hat so einen Katalog, Turm muss das haben, das haben, das haben, das haben. Und dann sehe ich konkretes Beispiel, welche Merkmale von dem, was ich da auf dieser Ranking-Tabelle habe, stimmen hier, treffen hier zu. Und dann mache ich, keine Ahnung, so eine Checkliste. Und wenn meisten Punkten, die hier bei mir stehen, ganz oben stehen, hier übereinstimmen, dann benenne ich da tatsächlich als typischerweise ein Turm. Ja? Typischerweise. Hier zum Beispiel Ergativ-Absolutiv-Sprache. Ja? Größter Fehler wäre, dass man in einer Sprache deswegen als Kategorie Kasus sucht. Eine Sprache muss kein Kasus haben, um trotzdem negativ zu sein. Ja? Weil das eben Tendenz ist, das ist eine Strategie und diese Strategie kann alle möglichen Formen von Sprache zu Sprache haben, wie es geht. Abrasisch hat gar kein Kasusparadigma, ist trotzdem negativ Sprache. Warum? Weil das Verhalten, die Markierungsverhalten von Verbaktanten ist genauso wie bei klassischen Negativsprachen. Deswegen gibt es auch, das ist eine britische Tradition, was hier sehr gut, hat sich sehr gut durchgesetzt, man spricht oft diese Adjektivierung, nimmt man immer vor, nicht ergativ, sondern ergativisch. Ja, also das ist so eine Approximation ein bisschen, so Abschwächung, also geht in diese Richtung. Und dieser Begriff gefällt mir. Also wenn ich höre, okay, ergativisch, das heißt, da gibt es nicht als Kasus realisierte negative Strategie, sondern vielleicht als syntaktische Konstruktion oder irgendwas anderes. Ja? Und so präzise und differenziert muss man da vorgehen. Zum Sprachvergleich vielleicht als Ausgang kann man zwei Perspektiven annehmen. Oben haben wir eine einzige Sprache mit Ebene der Grammatik und unten haben wir verschiedene Ausprägungen dieser einen Sprache. Wir können zum Beispiel Standardsprache nehmen. Ihr wisst, was Standardsprache ist. Die Sprache, auf die dann Zeitungen gedruckt werden, Bücher geschrieben werden. Und man kann ausgehend aus dieser Sprache die sämtliche Teilsysteme einer Grammatik miteinander vergleichen. Oder man nimmt zum Beispiel nur ein Verbalsystem und versucht aber ausgehend aus Verbalsystem, dieses System sowohl in Standardsprache als auch in Regionalsprache, in einem Dialekt, Soziolekt, Fachsprache und so weiter zu überprüfen. Also das ist, man nennt das auch Mass Comparison, also ein starkes Ineinandergreifen auf beiden Ebenen. Und das ist eine ideale Vorstellung, aber in live funktioniert das nicht so. Also man nimmt tatsächlich, man vergleicht vielleicht ein Tertium, so wie ich hier gezeigt habe, und schaut man einfach, wie das, man wählt einfach zunächst mal eine Perspektive und dann legt man Vergleich auch fest. Ich glaube, das ist jetzt thematisch gesehen die letzte Folie, die ich dann auf weitere Folien fortsetze, aber ich werde das überspringen. Welche Begriffe haben wir jetzt da erwähnt? Wir haben bei Typologisierung Unterschied zwischen Klassifizieren und Typologisieren auseinandergehalten. Dann haben wir von genetischer Verwandtschaft, Ähnlichkeit gesprochen. Dann haben wir Sprachfamilie und Sprachgruppe auseinandergehalten. Jetzt zum Schluss sprachen wir von Tertium Comparationis als basaler Begriff für linguistische Typologie. Genauso so ein basaler Begriff ist auch Sprachuniversalie. Und sehr trivial können wir das als typologische Generalisierung nehmen. Stellt euch mal vor, wir haben alle 6000 Sprachen miteinander verglichen und stellen irgendwas fest, was alle Sprachen mehr oder minder tragen. Wir können sagen, okay, das ist scheinbar eine Universalie, das ist überall zu treffen und wenn wir auch nicht alle Sprachen kennen, überall zu erwarten. Ja, das ist eine ideale Vorstellung von etwas, was alle Sprachen haben sollten. Wie soll so eine absolute Universalie aussehen? Zum Beispiel, alle gesprochenen Sprachen mindestens ein Vokal. Alle gesprochenen Sprachen haben mindestens ein Vokal. Könnte eine absolute Universalie sein? Ja? Also ist es eine Sprache vorstellbar ohne Vokal, also nur mit Konsonanten? Zum Beispiel Abrasisch ist ein extremes Beispiel, ist tatsächlich nur ein Vokal mit einem noch Quasi-Vokal und der Rest ist alles entlehnt. Ja? Zum Beispiel. Alle Sprachen können Entitäten referieren, Deixis, also die müssen auch etwas referieren. Es gibt keine Sprache, die Wörter haben, die nichts bedeuten. Ja? Also das wäre Quatsch. Alle Sprachen haben mindestens eine Strategie, eine Frage zu formulieren. Ich habe mir hinter so ein Fragezeichen gestellt. Ja? Im Abrasischen gibt es zwar Fragewörter, aber die werden nicht gleich verwendet, die wie wir jetzt verwenden. Ja? Also, wie geht es dir? Es ist eine Frage mit meinem Fragewort. In der Abrasischen würde er aber sagen, erzähl mir von deinem Gemütszustand, würde dasselbe erwirken, aber es ist keine Frage, sondern eher Befehl oder Bitte, also durch Intonation merkt man, dass es eine Bitte ist, aber Verb erst, aorist, das ist eigentlich Imperativ. Ja? Klingt deswegen, wenn ich das sage, unfreundlich, aber wenn die das sagen, klingt nicht so unfreundlich. Ja? Wie spät ist es, sagt mir die Uhrzeit. So klingt das. Also kein Fragewort. Ja? Aber deswegen auch Strategie, aber das heißt nicht irgendwie, dass das, warum stellt man eine Frage, um Informationen zu bekommen? Deswegen, zu diesem Zweck kann man auch alles Mögliche konstruieren und verwenden. Es gibt statistische Universalien und da kommt jetzt der Begriff Tendenzen zum Tragen. Ja? Alles, was wir als Universalien formuliert haben, stellt euch mal kurz Folgendes vor. Stellt euch mal eine Sprache vor, die hat Singular und Plural und Singular wird markiert, Plural aber nicht. Nochmal, Singular ist markiert, Plural aber nicht. Logisch? Nicht. Also man sind zwei Numera und man weiß, okay, Singular ist der Ausgang quasi und dann gibt es eine Einzahl und dann Mehrzahl. Einzahl ist markiert mit einem Morphemsuffix und Mehrzahl nicht. Absolut unlogisch, oder? Gibt es aber. Und deswegen kann man nicht sagen, dass das absolute Universale ist, dass wenn eine Sprache zwei Numera hat, dann ist Plural die Form, die markiert ist und Singular die Form, die null allomorph trägt. Ja? Okay, also ich habe hier ein paar Beispiele aufgeschrieben, die kann man dann noch lesen. Ich wollte auf ein Beispiel hin. Sehr lange Zeit, und zwar bis 1977, galt, dass es keine Sprache geben kann, in der ein Deklarativsatz mit einem Verb anfängt. Das galt bis 1977 als absolute Universalie. Deswegen, das, was ich hier gemalt habe, galt nur oberen drei. Ja? Verzeihung, ich meinte, wo das Objekt vom Subjekt steht. Entschuldigung, ich nehme das zurück. Nicht Verb erst, sondern wo das Objekt vom Subjekt steht. In diesen ersten drei seht ihr, dass das Objekt niemals, doch hier. Das ist, genau, ich habe das falsch gezeichnet, glaube ich. Sofort, wir korrigieren das. Und so war das richtig, genau. Also in diesen ersten drei Fällen steht das Subjekt immer vor dem Objekt. Und das galt, eine andere Möglichkeit hat man nie beobachtet und man hat immer gehalten, okay, es ist einfach nicht möglich, nicht machbar, bis man Hitchcockiane gefunden hat. Wer denn sonst, wenn nicht von Dixon? Und dort wurde erstmal tatsächlich, und dann sind die weiteren Sprachen auch so interpretiert worden, dass das Objekt auch vom Subjekt stehen kann. Deswegen, okay, die implikative Universalien sind die Universalien, wenn wir in einer Sprache etwas vorfinden, dann geht man von anderen Eigenschaften aus, obwohl man diese Eigenschaften nicht empirisch vorhat. Und das ist tatsächlich, ich meine, wenn man eine Sprache viele Postpositionen hat, geht man immer von Suffixe aus und umgekehrt. Also das sind die sogenannte Existenz einer ganz bestimmten Eigenschaft implikatiert logischerweise die Existenz einer anderen Eigenschaft. Zum Schluss möchte ich ein konkretes Beispiel zeigen, wie man typologisiert und dort können wir das sehen, was hier mit gemeint ist. Und das ist klausurrelevant, deswegen habe ich das auch so hier aufgeschrieben als vorletzte Folie. Die erste, historisch gesehen, die erste Typologie ist die morphologische Typologie. Das, was ich hier gezeigt habe, das ist Wortstellungstypologie. Sollte man wissen, was das ist, aber wird mich jetzt nicht abgefragt. Das, was ich hier geschrieben habe, ist sogenannte Kasustypologie. Kann man auch meistens Sprachen der Welt da unterbringen. Hier kann man auch meistens Sprachen der Welt unterbringen. Das ist aber die erste Typologie, sogenannte morphologische Typologie. Es ist auch hier etwas abgespeckte Version, die ich hier zeige. Und alle vier habe ich versucht zu definieren, aber ich habe mir überlegt, vielleicht kann man in den Tutorien die besprechen. Und was wichtig ist, was ich für eure Aufgabe erhalte, ist, dass ihr aus euren Schwerpunktsprachen versucht, die Schwerpunktsprache, die ihr studiert, hier irgendwo zu unterbringen. Das wäre vielleicht, weil in der Klausur lautet das so, und man muss das theoretisch erklären und dann sein eigenes Beispiel dazu bringen, zu irgendeinem von vier, zu einem. Aus einer Schwerpunktsprache, die man so oder so studiert seit drei Monaten jetzt. Ja? Aber wir werden das am 2. Februar nochmal etwas genauer besprechen. Flektierende Sprachen, die eben durch Stammstruktur oder durch Veränderung der Stammstruktur ausdrucken, die isolierende Sprachen, die tatsächlich die unflektierte, starre Formen nebeneinander anordnen und das, was dort durch Flexion ausgedrückt wird, wird hier durch Wortstellung oder durch Töne hervorgerufen. agglutinierende Sprache, am besten vielleicht male ich das, weil das ist auch bildlich sehr leicht realisierbar. Eine isolierende Sprache sieht so aus. Also da ist ein Wort und da ist ein Wort und so weiter. Eine nächste Möglichkeit wäre, also das ist tatsächlich Wort und Wort, also Stamm, Stamm, Stamm und so weiter. Die nächste Möglichkeit wäre, wir hätten ein Wort und wir hätten ein Funktionswort. Nehmen wir das, keine Ahnung, wenn das Verb ist, dann ist das Auxiliaria zum Beispiel. Ja? Also hier ist Wort, das wäre ja isoliert, isolierende Sprache, also B. Ja? Und dann haben wir etwas, wo wir so eine Relation haben. Dann haben wir eine Möglichkeit, wo das als Funktionselement hier am Wort steht, allerdings die Grenze ist ganz klar zu trennen. Wort und, weiß ich nicht, Suffix an der Stelle. Dann haben wir eine Möglichkeit, wir haben ein Wort, wir haben ein Suffix und die Grenze ist ja nicht mehr zu sehen. Ja? Das hier wäre zum Beispiel agglutinierende Sprache, das wäre C an der Stelle. Ja? Und das wäre ja schon eine A, also fliktierende Sprache. Ja? Das, also die Grenze ist, wisst ihr warum, was der Grund dafür ist? In der Regel ist in einer agglutinierenden Sprache dieses Element, ein Element trägt eine Funktion. Ein Element, eine Funktion. Hier trägt entweder ein Element mehr als eine Funktion oder mehrere Elemente tragen eine und dieselbe Funktion. Ja, ich habe ein krasses Beispiel aus dem Deutschen dort, wo wir eine Kategorie, zum Ausdruck einer Kategorie aus drei verschiedenen typologischen Morphologien alle Mittel da, also drei zumindest, gezeigt haben. Dann haben wir noch inkorporierende, das ist Humboldt schreibt über also einverleibende Sprachen. Ja, also inkorporierende Sprachen. Abrasisch wäre ja ein Beispiel dafür. In so einer Sprache haben wir ein Wort, dann haben wir, keine Ahnung, irgend so ein, wie nennen wir das? Infix. Dann haben wir wieder ein Wort. Dann haben wir Suffix 1, Suffix 2 und so weiter und so weiter. Das wäre eine inkorporierende Sprache. Das hatten wir hier als C, glaube ich. D. Das wäre eine inkorporierende Sprache. Wenn wir jetzt hier das beobachten, was ist eigentlich der Sinn der morphologischen Typologisierung. Der Sinn ist das Verhalten zwischen einem Stamm und morphologischem Element. Entweder ständig getrennt, entweder ständig zusammen, so dass man die Grenze ganz klar sieht, türkisch zum Beispiel, oder die stehen zusammen und man sieht die Grenze nicht mehr. Oder es stehen nicht nur grammatische und lexikalische Elemente zusammen und man sieht die Grenze nicht mehr, sondern es stehen mehrere Wörter und mehrere grammatische Elemente zusammen und man sieht die Grenze nicht mehr. Also das ist immer auf eine Art und Weise, wie Wurzel zum grammatischen Element verhält. Mehr ist das nicht. Weil das so einfach ist, weil das man ohne großartige linguistische Analyse sehen könnte, ist auch die morphologische Typologie die erste, die vor 200 Jahren vollzogen wurde. Ja? Und Stammbaumtheorie daraus entstanden und was weiß ich. Ja? Deswegen sollen wir diese Begriffe mit flektieren, agglutinieren, isolieren und inkorporieren für die Klausur uns merken und dann vielleicht als noch Pendant zu dieser Aufgabe versuchen, eigene Schwerpunktsprache da zu ordnen. Was ich jetzt allen empfehle, und das ist auch so ein kleiner Brückenschlag zu unserer weit nächsten Sitzung, wo wir Korpuslinguistik besprechen, ist World Atlas of Language Structure. Unglaublich gut geeignet dafür, um solche Typen, um Tertiärs, auch die Tertiär, die euch aufgestellt hat, aufgrund mehrerer Sprachen zu projizieren. Hier geht man, Chapter am besten. Und ich gebe jetzt hier einfach ein Kürzel Negation ein. So, negative, also hier unten jetzt sind alles, was mit Negation zu tun hat, aufgegangen, alle Artikel, die dort sind. Und World Atlas sagt bereits, dass das auch so ein kanonischer Hintergrund ist, also eine Weltkarte im Hintergrund ist. Und ich gehe einfach auf einen Artikel Negative Morphemes. Oder ich gehe vielleicht, zeige ich erst einmal die Karte, das muss ja auch hier irgendwo sein. Warum nicht? Ich Oder ist das zusammen mit dem Artikel? Ja, genau. Hier. Welche, das sind jetzt alles, ich habe jetzt einfach mal Tertium Comparationis, Ausdruck der Verneinung. Also typologisch gesehen, wie ist das realisiert? Das sind jetzt meine Hände, die ich miteinander vergleiche. Wie verneinen die Sprachen der Welt? Das ist mein Tertium Comparationis. Hier ist das zusammengetragen von Matthew Bryan, glaube ich, genau. Es gibt negative Affixe dafür. Das heißt, das hier. Genau, das hier. C. Dann sagt er, es gibt negative Partikel. Partikel sind Funktionsworte, die als Kritiker syntaktisch allein stehen, aber haben keine lexikalische oder sehr abgebaute lexikalische Bedeutung und die Funktion ist dominanter. Negative Auxiliary Verb. Das heißt, Negation ist als Hilfsverb in der Verbmorphologie verortet. Negative Wörter, Variation zwischen negativen Wörtern und Affixen und eine doppelte Negation. Und da links, was sehr interessant ist, stehen die Zahlen von Sprachen, die diese Strategien wählen. Ich würde sagen, Strategie 1 und 2 vertreten von meisten Sprachen der Welt. Das ist nicht diese Entweder-Oder, was ich vorhin sagte, das ist die dominante Strategie, in den Sprachen zu verneinen. Ja? Das sind, wie viel ist das? Fast 800, 900 Sprachen der Welt haben eben entweder spezielle Affixe dafür oder die haben Partikel dafür, die dann, ohne jetzt, da, wir brauchen das für was anderes, aber habt euch mal überlegt, was eigentlich Negation ist. Also wie funktioniert eine Negation? Wir haben eine affirmative Aussage, eine beschreibende positive Aussage und durch Negation drehen wir das 180 Grad um. Ja, also Martin kommt heute, ist affirmative Aussage, Martin kommt heute nicht. Genau das, was dort ausgedrückt ist, ist nichts anderes ausgedrückt, nur 180 Grad anders, also umgedreht, negiert, abgelehnt. Ja? Und das Interessante dabei ist, dass Negation eine intellektuelle Operation ist. In der Natur gibt es Negation nicht. Das ist Eigenschaft der menschlichen Sprache. Natur kennt keine Negation. Alles, was existiert, ist positiv da. Alles, was nicht existiert, ist nicht einfach abgelehnt, es ist einfach nicht da. Also es gibt keine natürliche Erscheinung, das ist kein natürliches Phänomen. Das ist eine intellektuelle Operation von Menschen. Und weil das so ist, sollte man davon ausgehen, dass alle Sprachen dieser Welt irgendeine Strategie haben zu negieren. Alle Menschen, die sprechen irgendeine Sprache, die müssen irgendein Tool in der Hand haben, zu negieren. Und solche Tertia Comparationis nennen wir Low-Hanging Fruit. Also wenn du so Hand hoch nimmst und dann hast du schon ein Herz, dann musst du nicht hochklettern dafür. Also das sind allen Sprachen zu erwarten ist. Jetzt haben wir diese Beschreibung, die wir jetzt hier für Wortstellung oder für Kasus gehabt haben, auch in Bezug auf Negation. Jetzt schauen wir, wie das gemappt ist. Achso, go to map, genau. Und das ist die sehr gute, sehr schöne Eigenschaft von WoLS, World Atlas of Language Structure. Ja. Genau. Da sehen wir das. Welche Farbe hat die Negative Affixes? Genau, alles was blau und rot dominiert absolut. Jetzt nehmen wir, gelb war sehr, sehr schräg, doppelte Negation. Wo findet man immer? Das ist irgendwie Tschuktschisch oder irgendwelche Indianersprachen, ganz sicher hier auch. Und man kann das kurz, also. Okay, in Kaukasus gibt es nicht, also in Afrika gibt es sehr viel. Das ist wahrscheinlich, was ist das? Berber, ja? Berbersprache. Was ist das? Und man kann ja, interessant ist, wenn man jetzt hier draufklickt, hat man einen Artikel dazu, was das genau heißt und welche Sprache das läuft und so weiter und so weiter. Also ein sehr, sehr nützliches Tool. Worauf ich aber hin wollte, ist der Artikel darunter. Das ist eine Sprache aus Kolyma, aus Russland. Und dort ist Negationspartikel, sieht man ja auch da als Fett markiert. Das ist tatsächlich ein Präfix. Ja? Das ist also Typ 1. Ein Präfix und das ist ein finites Verb, also ein Verb selbst. Hier haben wir einmal Lusku, das ist, ich weiß nicht, wo das ist. Achso, auf brasilianische Sprache. Und dann haben wir ein Partikel, ein extra stehendes Negationspartikel, würde jetzt Deutsch genauso gut drunter passen. Hier haben wir Finnisch. Kann hier jemand Finnisch? Wir hatten als dritten Typ hatten wir gehabt spezielle Verbalformen, Negationswörter. Ja? Das ist, also was hier im Finnischen geschieht, was das für, also hier ist das Verb für essen. Ja? Positive Aussage lautet, ich esse einen Apfel, und negative Aussage lautet, ich esse keinen Apfel. Ja? Und nein, ich esse nicht Apfel, oder ich esse keinen Apfel. Genau, esse. Ja. Im Finnischen wird aus einem Verb der positive Aussage ein Infinitivform gemacht und Negationspartikel bekommt Personalzeichen, Tempus- und Aspektzeichen. Deswegen ist das ein Negationsverb. Das heißt, stellt euch mal vor, es interpretiert man einfach, irgendwie muss man ja was gegenrechnen, aber trotzdem, man nimmt einfach ein Negationspartikel aus dem Deutschen und denkt mal mit ganze Verbmorphologie um drumherum und aus einem eigentlichen Verb bzw. Verbbedeutung wird Infinitivform gemacht. Ja? Nicht ich esse, sondern aus esse, also erste Person, wird essen gemacht aus infinitiver Form, nur Bedeutungsträger von essen. Sämtliche grammatische Information des Verbs geht an die Partikel, an die Negationspartikel hin. So funktioniert das im Finnischen. Sehr schräg. Also, ich habe das auch nicht gleich gerafft, aber dann hatte ich eine finnische Studentin, die mir das dann erklärt hat. Also, das ist sehr schräg. Also, hier, vielleicht sollte ich an der Stelle auch sagen, wenn man was verwendet, dann kommen die Sprachen vor, von deren Existenz man nie vermutet hat. Aber der Trick ist, oder eigentlich was zur Ausbildung hier gehört, ist, dass man von solchen Datensätzen sich nicht zurückschreckt. Vor allem, dass man hier diese Interlineale hat. Die sämtliche grammatische Information, die lexikalische, ist ja übersetzt. Also man sollte schon das hier lesen können. Und dazu gibt es Leipziger Kapitelchen, diese Abkürzungsregeln, wie man glossiert. Also das sind die Glossierungsregeln, die in Leipzig, übrigens dauert auch diese Seite herkommt. Ja, und so kann man anhand von dieser die Formen der Negierungsstrategie auch typologisieren. Es gibt natürlich Sprachen, die sowohl Partikel haben, als auch die Affixen dafür haben. Ja? Es gibt Sprachen, die das nicht haben und die haben nur, hier steht jetzt nicht, aber nur durch Betonung zum Beispiel negieren. Ja? Tonsprachen. Das heißt, es gibt nicht nur die, sondern auch Mischung von denen. Und wie sollte man da als ähnlicher Typologe sagen, okay, das packen wir jetzt in diese Klasse rein? Nein, wir sagen einfach, hier gibt es mehrere Strategien und Strategie X dominiert. Dominiert. Das ist die richtige Typologie und richtige Typologisierung. Okay, in der nächsten Sitzung sprechen wir über Korpuslinguistik. Was machen wir mit den Daten, die so aussehen, wie ich vorhin gezeigt habe, in welchen Datenbanken werden die gepackt? Das ist neue, also das ist die empirische Sprachwissenschaft im 21. Jahrhundert und damit werden wir alle Themen eigentlich abgehandelt. Und am 2. Februar machen wir Klausurvorbereitungssitzung, eine Woche später schreiben wir alle erfolgreich hoffentlich Klausur und dann anschließend gehen wir feiern. Okay, bis nächste Woche.